Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hause.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Dr. Tancred Stöbe, führendes Mitglied bei Ärzte ohne Grenzen, Médecins sans frontières. Kommt jetzt gerade zurück aus der Ukraine. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf von dieser Sendung der Roger Schawinski. Bei mir ist der Tancred Stöbe. Er war Präsident von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, ist jetzt im Vorstand in Frankreich von dieser Organisation. Wir reden über Médecins sans frontières, die man ja kennt in der Schweiz auch unter dem Namen. Seine Erfahrungen in so vielen Ländern. Danke vielmals, dass Sie bei uns im Studio sind, Herr Stöbe. Wer sind Sie?
Wer ich bin? Ich bin ein Notarzt, ich bin Akutmediziner, aber seit 20 Jahren eben auch immer wieder mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Und habe so diesen Arztberuf eigentlich kennen und schätzen gelernt als etwas, wo ich so direkt mit den Menschen in Verbindung komme, vor allem auch in den existenziellen Momenten des Menschseins. Also wenn es um Leben und Tod geht, wenn es darum geht, die Fragen um diese Leben- und Tod-Schwelle zu besprechen und zu diskutieren und zu verhandeln. Und da habe ich den Eindruck, da geht es einfach immer ums total Wesentliche.
Sind Sie süchtig nach Extremsituationen?
Nein, würde ich nicht sagen. Also ich werde wacher, wenn es aufregender wird. Wenn es langweilig wird, werde ich müde. So schon, aber süchtig, weil es ist ja in der Notfallmedizin, aber auch in der humanitären Hilfe, es sind ja immer tragische Themen. Also insofern Sucht nach Tragik, vielleicht gibt's die, aber ich glaube nicht.
Ich habe nur gelesen, Sie wollten mit 33 Ihrem Leben einen neuen Sinn geben, gaben Wohnung und Auto auf und bewarben sich bei Ärzte ohne Grenzen. Deshalb diese Frage.
Ja, genau. Und da war, also es war, glaube ich, nicht Langeweile, aber ich hatte den Eindruck, wenn ich so weitermache bis zur Rente oder irgendwann, dann, dann habe ich, glaube ich, irgendwie ein Problem und wollte einfach, ich wollte ja nicht was anderes machen. Also ich wollte ja nicht Arzt werden, aber ich wollte diesen Beruf einfach nochmal im komplett anderen Kontext leben und genau das wurde es dann auch. Also das war die maximale Lebenswendung, die ich so massiv gar nicht vorhergesehen habe.
Okay, Sie sind in der Nähe der Schweizer Grenze aufgewachsen, nördlich des Bodensees. Was für ein Milieu aus dem Sie gekommen sind?
Das war ein kleines Dorf, Kalkofen. Sehr klein, sehr landwirtschaftlich geprägt, sehr konservativ, katholisch. Wir sind da Neigschmeck, wie wir da am Bodensee, wie das da nennt. Und
was heißt
Neig schmeckt, also so hereingeworfen worden, als ich bin eigentlich in Nürnberg geboren, meine Eltern sind beide aus Norddeutschland. Das war immer so eine gewisse Ausnahmesituation und ich glaube, wir wurden in diesem Dorf auch nie anerkannt.
Aha. Waren Sie ein Außenseiter?
Ja, und Sie haben ja die Frage nach der Langeweile. Also es gibt dieses Bild, dass ich sonntags dann vor dem Küchenfenster stehe in Kalkofen und rausgucke und sage, mir ist so langweilig. Und vielleicht ist das auch eine Triebfeder, zu sagen, das Leben kann spannender sein als auf einem kleinen Dorf im nördlichen Bodensee.
Aber Arzt wollten Sie immer werden oder gab es einen anderen Beruf, den Sie als Kind hatten im Blick?
Ich wusste es lange nicht, auch nach der Schule. In der Schule haben wir viel so Schauspiel gemacht, auch danach noch. Und ich dachte, ich bin ein wahnsinnig talentierter Schauspieler und habe mich dann...
Ah ja, vielleicht sind Sie das.
Ja, zumindest bei der Schauspielschule, wo ich mich beworben habe.
Aber vielleicht hilft das bei Ihrer Tätigkeit.
Ja, man soll ja schon authentisch sein als Arzt. Ich bin ganz froh, dass es dann der Arztberuf wurde. Und das ist dann auf einer weiten Reise irgendwann entstanden, aber ja.
Okay, also und dann haben Sie auch als Notarzt gearbeitet. War das von Anfang an? Eben, das sind auch Extremsituationen einfach in unseren Gefilden.
Genau. Ich habe erstmal den Internisten gemacht, also Facharzt für Innere Medizin. Das ist sehr allgemein und sehr breit auch dieses Fach, weil ich mich nach dem Studium gar nicht so leicht entscheiden konnte jetzt für eine kleinere Fachrichtung und habe dann innerhalb dieser Inneren Medizin gemerkt, dass so das Akute, das Manuelle, was tun, das ist ja in der Notfallmedizin, da muss ich immer irgendwo reinstechen oder intubieren, beatmen oder wiederbeleben. Also dieses handgreifliche oder messbare oder sichtbare in der Medizin und dann eben diese Extremsituation, das ist schon was, wo ich auch merke, da bin ich besser als jetzt vielleicht nur in der ganz stillen Routinemedizin, die ja genauso notwendig und gut ist, aber da bin ich nicht so gut.
Okay, und dann sind Sie irgendwann eben an eine Stelle gekommen, wo Sie gesagt haben, das Leben muss noch mehr bieten, sind zu Ärzte ohne Grenzen gekommen. Wie ist das abgelaufen?
Also ein Freund hat mich darauf hingewiesen, ich kannte die Organisation bis dahin nicht, habe mich da beworben, die haben mich genommen, was mich schon gewundert hat, weil ich keine Ahnung hatte von den Fragen, die da im Bewerbungsgespräch kamen und dann musste ich eben alles klar machen und das war genau vor 20 Jahren im Oktober, wie Sie ja gesagt haben, ich musste mein Leben das war damals im Ruhrgebiet, aufgeben, alles stilllegen, was ich so an laufenden Kosten und Verantwortlichkeiten hatte und war dann Anfang Oktober bereit und dann haben sie mich ins Grenzgebiet zwischen Thailand und Myanmar geschickt. Traumhaft schön. Das ist so richtig tropisches, also so eigentlich biblisch oder paradiesisch schön. Und sind dann von Thailand aus jeden Tag über die grüne Grenze in den Dschungel von Myanmar und dort da 10 vertriebenen Dörfer versorgt medizinisch. Und das sah auch bilderbuchschön aus auf den ersten Blick. Und dann bei tieferem oder wiederholtem dort kennenlernen wurde klar, wie tragisch das eigentlich ist. Das sind alles Binnenvertriebene, das ist vermiente Gegend, da sind Rebellen, die da schwadronieren, durchziehen und die Menschen terrorisieren. Also es war eine ganz schwierige Situation für die Menschen.
Genau, und das ist ja alles noch viel schlimmer geworden in den Jahren danach mit den Rohingyas. Aber können Sie vielleicht zu Beginn dieser Sendung erklären, was ist Médecins Sans Frontières? Was sind die Regeln, was sind die Aufgaben, was sind die Ziele?
Es ist eine private medizinische Organisation, mittlerweile auch ganz groß geworden.
Und das heißt ganz groß?
Ja, die größte medizinische private Organisation.
Aber können Sie es ein bisschen klarer sagen? Wie viele Ärzte sind dabei?
Etwa 45.000.
Was? 45.000?
Ja, genau, wobei 9 von 10 immer Menschen sind, die wir vor Ort in den Ländern dann rekrutieren.
Also vor Ort sind immer etwa 4.000 bis 5.000, oder wie viel?
Ja, es ist immer, man kann es immer sagen, so von 10 Leuten in einem Projekt sind 9 von vor Ort und eine ist dann von international dazu. Weil wir natürlich, es macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwie Fahrer, Köche, Sicherheitsleute da in diese Länder zu bringen.
Aber in das Sinn ist es aber nicht 45.000 Ärzte, sondern 45.000 Mitarbeiter
genau,
insgesamt. Und
genau.
Wie viele Ärzte?
kann sagen, ungefähr ein Drittel sind Ärzte, ein Drittel sind weitere medizinische Berufe und ein Drittel sind andere, also Logistiker, Finanzmanager, Personalberater oder Personalmanager. Und im Moment so in ungefähr 90 Ländern tätig. Das sind vor allem Krisengebiete, heiße Konflikte, gerade abkühlende Konflikte. Überwiegend Afrika, also immer noch so ungefähr 60%, gefolgt von Asien, dann aber auch Nahe Osten, Südamerika, Mittelamerika. Und jetzt durch die Pandemie sind wir auch in Ländern tätig geworden, wo wir das eigentlich nie waren. Zum Beispiel auch in den USA, weil wir gemerkt haben, da gibt es eben viele Bevölkerungsgruppen, die eben auch durch diese Pandemie nicht wirklich medizinisch versorgt wurden. Mhm. Aber sonst sind schon die Schwerpunkte.
Aber wie ist das Ganze organisiert? Das ist ja eine Riesenorganisation. Gibt es da eine Zentrale oder ist das dezentral?
Ist relativ also das internationale Büro ist in Genf und eins der 6 operationellen Zentren ist eben auch in Genf. Das ist und die anderen sind zum Beispiel in Paris, in Amsterdam, in Brüssel, Barcelona. Und diese 6 sind relativ autonom. Die entscheiden, ob sie in ein Land gehen. Zum Beispiel jetzt in der Ukraine sind auch alle oder auch in großen Flächenländern wie dem Südsudan oder der Demokratischen Republik Kongo, also wo wir massiv vor Ort sind, da sind dann auch fast alle. Und dann tun wir uns regional aufteilen, wer da was macht. Und jedes dieser 5 Zentren, 6 Zentren kann dann auch entscheiden, was genau dann da vor Ort gemacht wird.
Und wie finanziert man sich? Allein durch Spenden oder?
Fast überwiegend, jetzt über 90%. Das ist auch eine Entwicklung. Vor 50 Jahren bei Gründung waren es noch so, dass da gesagt wurde, die Hälfte oder etwas über die Hälfte der Einnahmen soll privat sein. Und das Wichtigste ist eben unsere Unabhängigkeit, dass wir eben von keinem Staat, von keinem reichen Menschen vorgeschrieben bekommen können, was und wo wir was machen. Und diese Kriterien, also die Unabhängigkeit, die Überparteilichkeit, die Neutralität, die sind für uns ganz wichtig. Auch ähnlich mit dem internationalen Roten Kreuz.
Nee, aber es unterscheidet sich vom Roten Kreuz, oder? Da gibt es Unterschiede,
genau,
oder?
Es gibt
beide zwar in Genf zu Hause, aber sie sehen die Welt ein bisschen aus anderer Optik, oder?
Genau, und ein großer Unterschied ist tatsächlich auch, und das war damals der Eingründungsimpuls für Ärzte ohne Grenzen, zu sagen, die Diskretion des internationalen Roten Kreuzes, eben nichts zu sagen, was für sie wichtig ist, für die Neutralität, das wollen wir nicht. Wir wollen eben auch als Sprachrohr für die Menschen in Not dienen. Ein anderer ist, dass wir eben privat finanziert sind. Das Internationale Rote Kreuz wird ja durch Staaten finanziert. Wir gehen irgendwo hin, wo wir, oder überall dorthin, wo wir glauben, da ist die Not. Das Internationale Rote Kreuz geht
dahin. Da machen Sie Berichte darüber, die dann vielleicht auch zwischen Täter und Opfer unterscheiden, oder?
So eher nicht, aber wir würden, und wir berichten auch nicht immer, weil wir manchmal, wenn wir berichten, fliegen wir raus und dann müssen wir mal abschätzen, was ist jetzt wichtiger. Aber wir berichten, wenn wir sehen, da sind massive Menschenrechtsverletzungen oder wenn kein anderer berichtet. Genau, und dann das Dritte ist eben, dass wir auch nicht, also das Internationale Rote Kreuz geht nur auf Einladung in Länder. Und dann hatten wir zum Beispiel in Syrien zu Beginn 2011/12 das Phänomen, dass das Internationale Rote Kreuz war in all den Gebieten, wo die Regierung das Sagen hatte, weil sie eingeladen wurden. Wir wurden es nicht. Ärzte ohne Grenzen galt in Syrien als Terrororganisation. Wir waren dann in den anderen Gebieten und so waren wir relativ komplementär in Syrien und ergänzen uns in vielen Ländern.
Vielleicht zur Geschichte, Médecins Sans Frontières, das ist der offizielle Gründungsname, ist eine französische Organisation, oder? Oder war es zu Beginn, oder?
War es zu Beginn, genau. Ja. Heute ist es wirklich international.
Aber wer hat das gegründet? Waren das Franzosen? Und wie verlief die Entwicklung, dass es eben zu einer internationalen Organisation wurde?
Es waren tatsächlich Ärzte und Journalisten. Und dann gab es auch viele Jahre immer die Frage, was ist denn wichtiger, zuerst medizinische Hilfe leisten oder zuerst auch darüber zu berichten. Und so hat sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert, ja, die medizinische Hilfe ist das Wichtigere und das darüber berichten kommt auch. Also die sozusagen medizinische Stimme hat sich durchgesetzt. Und dann haben sich eben auch nach der Gründung 1971 in Paris haben sich eben auch bald weitere Sektionen in den Nachbarländern gegründet.
Es gab dann aber auch Turbulenzen. Man hat da das Ganze ein bisschen aufgespaltet. Oder es war groß, was soll ich sagen, Unruhen innerhalb der Organisation, oder?
Das war von Anfang an und ist es auch bis heute. Wir sind eine sehr diskussionsfreudige Organisation und ein Mantrum, was ich auch toll finde, dass wir sagen, es soll nicht der Recht haben, der irgendwo an der Spitze steht, sondern der das beste Argument hat. Und dass wir sagen, klar, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um akute Notfälle geht, dann müssen wir schnell entscheiden, aber sonst sind wir sehr diskussionsfreudig und sagen, wir wollen das ausdiskutieren und wirklich die beste Lösung finden, egal ob die jetzt vom Fahrer kommt oder vom Chef oder von der vom Sicherheitsmenschen. Also da sind wir sehr offen für die besten Argumente im Team.
Genau, klingt toll, nur die Frage ist, wer beurteilt, was das beste Argument ist, oder?
Genau, das sollte die Realität sein. Also die beste, ich sage immer, die beste Visitenkarte, die wir vorzeigen können, ist dann letztlich die medizinische Qualität vor Ort. Und das ist eben in Ländern wie Afghanistan, im Jemen ganz schwierig, weil unter wirklich schwierigen Bedingungen gute Medizin zu etablieren, das ist überall schwierig, auch in der Schweiz, auch in Europa, aber natürlich in Krisengebieten noch mehr.
Also, da waren Sie in all diesen Ländern, darüber möchten wir reden. Tankred Stöbe hat auch Musik mitgebracht. Was ist der zweite Titel?
Das ist She Must Be Beautiful von Janice Ian. Eine wunderbare Sängerin, viel zu wenig bekannt, finde ich. Aber deshalb habe ich mir das heute gewünscht.
Musik ist für Sie wichtig. Ich habe einen folgenden Satz über Sie gelesen. Irgendeiner besorgt Limetten und Rum, ein anderer macht den DJ. Stöbe tanzt in die Nacht hinein zu Musik der 80er Jahre seiner Jugend. Stimmt das? Das sind so Momente am Abend eines schwierigen Tages in einem Krisengebiet.
Ja, tatsächlich, im Südsudan hatten wir das. Wir hatten einen australischen Kollegen, der war auch Arzt, aber war eben auch Musiker und hat draußen tobte der Sturm und der hatte seine Gitarre dabei und das war also surreal irgendwo. Aber natürlich, wir können ja nicht monatelang irgendwo arbeiten und immer nur irgendwo weinen und Tragik sehen, sondern das muss einfach auch, die Freude muss auch gelebt werden.
In the sailors of winter, their boats come sit by the fire and tell me your secrets. Love isn't kept easily. The wind.
Tankred Stöbe von Médecins Sans Frontières mit wirklich beautiful music. Herr Stöbe, Sie waren vor kurzem in der Ukraine, nicht nur im Zentrum, sondern nahe der Front in Mykolaiv. Von dort wird ja laufend berichtet. Das ist wirklich nahe der Front zu Cherson. Erzählen Sie mal, was Sie da erlebt haben.
Ja, und Das ist tatsächlich so, da ist dann im Land, es ist ja auch in den letzten Tagen immer wieder auch andere Großstädte bis nach Kiew bombardiert worden. Aber da ist tatsächlich Tag und Nacht sind da Bomben und Raketeneinschläge. Und der große Unterschied ist, in den großen Städten im Westen, da gibt es den Bombenalarm und dann gibt es manchmal Einschläge oder auch nicht. Aber in Mykolaiv ist es so, wir hören erst die Einschläge und dann kommen die Sirenen, weil einfach die Flugstrecke so kurz ist von den Bomben. Und trotzdem ist es jetzt so, für uns Helfende ist es, fand ich, noch einigermaßen sicher.
Aber wie ist das? Sie kommen hin und sagen, hallo, wir sind hier von Médecins Sans Frontières. Was sollen wir tun oder wie geht das?
Genau, es ist in der Ukraine das Besondere. Die haben ja ein gut funktionierendes Gesundheitssystem und sie wollen auch vieles weiterhin alleine machen. Also zum Beispiel die Unfallchirurgie, Kriegschirurgie, wo wir auch eine gute Kompetenz haben. Da sagen sie, nein, das wollen wir alleine machen. Und wir schauen so ein bisschen, wo können wir helfen? Also Frührehabilitation von Amputationsverletzungen. Zehntausende Menschen haben da ja Arme, Beine, manchmal auch zwei Beine, einen Arm verloren. Also ganz furchtbare Verstümmelungen, die wir dort sehen. Und aber auch dann die psychosoziale Betreuung, die Menschen sind ja schwerst traumatisiert.
Aber wie wollen Sie das machen? Sie sprechen wahrscheinlich nicht Ukrainisch oder Russisch, oder?
Also ich spreche ein paar Brocken Russisch, aber das geht im Süden auch, ja. Aber im anderen Landesteil ist Russisch ja auch im Moment nicht so gerne gehört.
Ja.
Da haben wir Übersetzer, das ist nicht das Problem, aber was Sie gefragt haben, es ist wichtig in der Ukraine, das ist ja Europa, da sind wir normalerweise gar nicht so tätig, da ist es wirklich wichtig, Vertrauen aufzubauen, Kontakte herzustellen und wenn die dann, Ärzte ohne Grenzen ist da auch nicht so bekannt, gewesen bisher. Die wissen jetzt auch nicht wie in anderen Landesteilen oder Ländern, was unsere Geschichte oder unsere Kompetenzen sind. Das heißt, das war wirklich ein Annähern an die Krankenhäuser. Viele Gespräche dann auch in Mykolaiv mit Krankenhauschefinnen und Chefs. Spannende Diskussionen. Ein Leiter eines Notfallkrankenhauses hat mir eben gezeigt, wie da am 1. August Teile seines Krankenhauses weggebombt wurden. Und das ist weiterhin nicht wiederhergestellt. Wir versuchen da dann auch logistisch mitzuhelfen. Und dann eben aber auch
Material. Was heißt logistisch mitzuhelfen? Sie können ja nicht aufbauen, oder?
Nein, da sind zum Beispiel durch diese Wucht der Einschläge sind alle Fenster zerborsten im Krankenhaus.
Und dann, was machen Sie da?
Und dann sagen wir, okay, wir sind zwar eine medizinische Organisation, aber hier ist es wichtig, jetzt gerade wo der Winter kommt, dass die Fenster ersetzt werden.
Und dann haben Sie ein Fenster eingebaut?
Genau. Nein, wirklich? Ja, und über dieses Vertrauen, ne, wenn die sehen, okay, die kommen, gucken sich das an und ersetzen jetzt erstmal die Fenster, auch wenn es eine medizinische Organisation ist, die können auch noch mehr, denen vertrauen wir und dann kommt eine Zusammenarbeit zustande.
Mhm.
Und zum Beispiel, dass wir die Dialyseabteilung eines Krankenhauses in Mykolaiv unterstützen, die eben jede Woche 100 Patienten mit Dialyse versorgen. Und das ist ja eine lebenserhaltende Therapie. Wenn ein Mensch, der keine Nierenfunktion mehr hat, nicht dialysiert wird, dann stirbt er innerhalb von einer Woche.
Mhm.
Insofern ist das ganz wichtig.
Haben Sie genügend Medikamente dort?
Haben wir. Wir können sie auch ganz gut. Ist ja in dem Fall auch nicht so weit. Wir können die dort auch gut hinbringen. Schwieriger ist es dann, sie wirklich über die Frontlinie, zum Beispiel nach Cherson zu bringen. Wir hören von den Kolleginnen und Kollegen dort, dass die Versorgung noch schwieriger ist.
Was heißt Kollegen? Sie haben, also Médecins Sans Frontières ist auch auf der russischen Seite tätig.
Das können wir aber nicht, weil beide Seiten sagen, da in diesem Gebiet können wir überhaupt nicht Sicherheit auch nur versprechen. Aber wir können mit den Ärzten Kollegen auf der anderen Seite im Kontakt und die sagen
und wie? Wie findet dieser Kontakt statt?
Das ist auch
telefonisch
dann,
oder?
Ja, eher dann auch durch Mittelsmenschen, also durch Botengänge, durch Listen, die sie uns schicken per Mail. Sehr eindrucksvoll ist auch, dass dann zivile Menschen, die direkt in der Frontlinie leben, die zu uns kommen mit dann Zettel mit Medikamenten, weil sie sagen, wir haben hier keine Nahrung mehr, kein Strom mehr und wir haben vor allem aber auch chronisch Kranke, die hier nicht weg wollen aus dieser Kampfzone und dann versuchen wir müssen immer gucken, welche Medikamente wir dann auch freigeben können. Aber so versuchen wir einfach diesen sehr bedürftigen, abgeschnittenen Menschen zu helfen.
Was ist Ihr Eindruck von der ukrainischen Organisation im Gesundheitswesen so nahe von der Grenze? Wie funktioniert das?
Ist nicht ganz leicht zu beurteilen, weil wir eben auch, weil die Zahlen nicht veröffentlicht werden. Also wir wissen nicht nur wir, kein Mensch weiß im Moment, wie viele Verletzte, wie viele Tote es tatsächlich auf den...
Aber es sind viele.
Es sind unglaublich, es sind nicht Tausende, es sind Zehntausende. Und es ist, weil wir ja die Physiotherapie für diese Amputierten machen, sehen wir einfach die Folgeschäden. Und das sind.
Aber sind das vor allem die Amputierten Kämpfer oder auch Zivilisten? Vor allem?
Beides.
Aber mehr die Kämpfer mehr von die der
Kämpfer. Mehr die Kämpfer, weil die vor allem ja dann auch raustransportiert werden. Und die Toten, die sehen wir natürlich alle nicht, die werden sofort natürlich bestattet. Also das menschliche Leid, das in den Frontgebieten, das ist so immens, und da habe ich den Eindruck, das wird auch gar nicht genügend berichtet. Auch wir in Europa, in Westeuropa erfahren davon zu wenig.
Aber auch die Ukrainer informieren nicht aus politischen Gründen, aus taktischen Gründen natürlich, um vielleicht die Stimmung in der Bevölkerung nicht kippen zu lassen, oder? Was meinen Sie?
Das ist so, und das ist ja auch verständlich, aber das wird natürlich auf Jahre, Jahrzehnte hin, wenn der Krieg dann hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, wird das natürlich, das Land muss sich ganz umkrempeln. Es ist gar nicht vorbereitet für so viele dann auch körperlich Behinderte, die dann auf dem Rollstuhl angewiesen sein werden. Also es ist die Folgelasten, die wir jetzt schon sehen in Zehntausenden Menschen, das ist ein unglaublicher Schatten, der jetzt schon sichtbar wird, aber eben nur sichtbar wird für Menschen, die vor Ort sind. Das wird alles nicht kommuniziert.
Aber wie viele Menschen, wie viele Personen werden da pro Tag in so ein Spital eingeliefert? Was haben Sie da erlebt in Mykolaiv?
Also der Leiter dieses Notfallkrankenhauses sagte, sie versuchen von den 350 Betten, die sie haben, immer die Hälfte freizulassen, um dann eben frisch Verletzte aufnehmen zu können. Und dann bleiben sie nur ein paar Tage für eine Erstversorgung, eine Erstamputation. Dann werden sie oft weitergeschickt, zum Beispiel nach Odessa und dann weiter nach Vinnytsia, nach Kiew.
Und das funktioniert?
Und das hat sich jetzt über die Monate etabliert, dieser Patientenstrom. Und wir sehen eben dann so ab einer Woche können wir dann eben physiotherapeutisch, aber eben auch psychologisch helfen, weil diese Menschen sind ja schwerst traumatisiert. Ich habe mit vielen Patienten gesprochen, die sagen, ich will wieder an die Front, und realisieren gar nicht, dass sie im Rollstuhl sitzen, haben zwei Beine verloren und natürlich nie wieder kämpfen werden können. Aber, und das ist das Interessante, der Stolz oder auch der Wille, dieses Land zu verteidigen, der ist bei jedem Menschen spürbar. Das ist,
auch bei Leuten, die zu Schaden gekommen sind?
Absolut. Ja? Ich habe keinen gehört, der gesagt hat, ich bereue das. Auf der anderen Seite sehen wir viele Patienten auch, die schwer traumatisiert und depressiv sind. Es ist so eine Mischung. Manche sind auch noch so ein bisschen in einem Verneinungsmodus, oder dass sie es auch noch gar nicht selber realisieren. Aber viele sind einfach auch schwer depressiv, weil sie wissen, so wie ihr Leben war, wird das nie weiter wieder sein.
Wenn man Ukraine sagt, da erwähnen vor allem vielfach die Kritiker, das ist ein Land, das sehr korrupt ist. Haben Sie da irgendwas mitbekommen in der Richtung?
Wir machen ja immer selber die Medizin, beziehungsweise haben sehr kurze Wege. Deshalb habe ich es als Arzt so selber nicht, aber ich höre es immer, und die sind ja auch selbstkritisch. Also es gibt ja die großen Bestrebungen auch der Ukraine, sich jetzt in die EU oder in andere Westbündnisse einzubetten. Und sie wissen sehr gut, sie müssen die Korruption im Land.
Aber sie haben es nicht erlebt, weil viele der Dinge funktionieren hervorragend. Die Eisenbahn, die Stromversorgung, wenn sie gekappt wird, wenn sie zerstörte, wird schnell wieder aufgebaut. Das ist ja beeindruckend, oder?
Absolut beeindruckend. Und das hat mich auch mehr beeindruckt. Aber wir sind natürlich, weil wir eine medizinische Organisation sind, die mit auch direkten unseren Leuten vor Ort in Zusammenarbeit mit den Ukrainern arbeitet, haben wir, wenn wir da Korruption erleben würden, dann würden wir sofort auch die Zusammenarbeit einstellen müssen.
Aber das haben Sie nicht erlebt. Was ist eigentlich mit Covid? Gibt es die in der Ukraine?
Das ist ein spannendes, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, die brechen wirklich mit dem 24. Februar ein, danach gibt es keinen mehr, aber es wurde halt auch 90% weniger getestet. Ja, das ist also einfach dem Krieg sprichwörtlich zum Opfer gefallen.
Aber was heißt das für Covid? Heißt das?
Es geht natürlich weiter, und wir sehen jetzt auch in den Krankenhäusern steigen die Zahlen wieder, und es ist eben nur ein Drittel der Menschen sind geimpft, also da, das ist eine der vielen, aber es ist nur eine der Infektionskrankheiten. Es gibt im Land eine hohe Prävalenz, eine hohe Durchseuchungsrate von Hepatitis, von HIV, von Tuberkulose. Also das sind viele Dinge, die jetzt eben auch im Krieg nicht gut adressiert werden, und das macht uns Sorgen, weil diese Menschen nicht nur nicht behandelt werden, sondern natürlich diese Keime dann auch weitergeben, wenn sie nicht behandelt werden.
Aber haben Sie das Gefühl, dass eben die ganze Ukraine das noch länger durchstehen kann, was da passiert?
Also der Wille, der Stolz der Menschen, der jetzt ja auch mit den Rückgewinnen der Länder, ich habe keinen gehört, der gesagt hat, jetzt geben wir auf. Im Gegenteil, da ist eine unglaubliche Geschlossenheit, eine Konzentration, auch ein Wille, dieses Land zu verteidigen. Das hat mich sehr stark beeindruckt und ich glaube nicht, dass das, ich habe den Eindruck, das wird eher stärker. Insofern, ja, aber es ist natürlich, auf der anderen Seite ist jeder dieser Kriegstage ein unglaublich grausamer, was wir an Toten, an Verstümmelten erleben müssen. Also insofern, ja, ich sehe keine Verhandlungen im Moment, ich sehe kein nahes Kriegsende, aber ich sehe eben dieses unglaubliche Leid, was jeden Tag neu produziert wird.
Sie waren 23 Mal in 18 Ländern. Also wir werden da über andere noch reden. Was ist anders in der Ukraine als das, was Sie zuvor erlebt haben?
Naja, einmal eine Infrastruktur, die ja, Sie haben es gesagt, die ist vergleichbar mit was wir hier in Europa kennen. Ein Zugsystem, wir sind ja auch dort. Ich bin zum Beispiel im Nachtzug von Kiew nach Odessa gefahren. Der Zug war pünktlich. Ja. Sowas kenne ich sonst nur aus der Schweiz. Ja, ich hatte immer den Impuls, mal die Leitung der Deutschen Bahn nach Ukraine einzuladen, um ein Praktikum zu machen. Wie geht Pünktlichkeit auch im Krieg? Ja. Nein, wirklich, es ist beeindruckend, wie viel dort klappt. Ja, auf der anderen Seite, die medizinische Versorgung, die ist natürlich extrem angespannt, weil das...
Klar, wäre auch bei uns in einer solchen...
Genau.
Oder würden auch wir da an die Grenzen kommen, oder?
Genau. Weil die Kriegschirurgie, die ist ja da auch Jahrzehnte nicht mehr sozusagen gehandhabt worden oder auch Triage, diese Versorgung von Massenanfällen, von Verletzten, all das haben sie sich mittlerweile auch erarbeitet. Also da ist eine hohe Expertise. Aber die Folgeschäden dieses Krieges, die werden noch sehr lange sein. Eine andere Sache, die neu ist für uns, dass wir es dort mit Heimen auch zu tun haben. Und das war auch in meiner Verantwortung, eben diese Heime zu evakuieren. Also alte Menschen, demente Menschen, bettlägerige Menschen, die direkt in Saporischschja zum Beispiel, in diesem großen Kernkraftwerk, an der Front leben. Und da ist klar, die können das nicht überleben. Und die rauszuholen, neue Heimplätze im Westen zu finden, das war schwierig, weil die mussten wir dann abholen, in Zug bringen. Aber da haben wir über 120 dieser Evakuationen auch geschafft.
Das Verhältnis von Deutschland zur Ukraine, historisch gesehen sehr stark belastet. Jetzt auch durch die neue Situation eher zögerlich wurden die Waffen geliefert. Wurden Sie da als Deutsche darauf angesprochen?
Nein, ich merke, wir sind natürlich als MSF, Ärzte ohne Grenzen, sind wir in so einer politischen Diskussion ja auch nicht, würden wir uns nicht einbringen.
Nee, aber als Person.
Als deutscher Helfer, im Grunde genommen wurde ich da immer als Arzt wahrgenommen und mir kam viel Dankbarkeit entgegen für das, was wir da tun. Aber klar ist, jeder Ukrainer sagt, wir brauchen Verteidigung, das ist gar nicht nur politisch. Das ist tief in die Gesellschaft eingezogen, dieser Wunsch, dass Europa, dass die Welt dem Land hilft. Und die Solidarität für die Ukraine, die ist ja auch unglaublich. Das erleben wir ja für wenige andere Krisengebiete, nicht nur in der Intensität, sondern auch in der Länge. Das ist ja jetzt über ein halbes Jahr. Sonst sehen wir nach ein paar Wochen für Afghanistan oder den Jemen oder Syrien, da flaut dann das Interesse und auch die Unterstützung ab.
Darüber wollen wir reden. Bei mir ist Tancred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen, Médecins sans Frontières. Was ist der nächste Musiktitel, den Sie mitgebracht haben?
Das ist Talbot's Blues von Tom Waits. Und das ist eine Hommage an meine liebe Frau. Das ist unser Hochzeitslied gewesen, unser Einstandslied.
Sie sind jetzt Vater geworden, oder? Vor kurzer Zeit.
Genau.
Das war im schon ein bisschen fortgeschrittenen Alter, über 50 und so. Und wisst das, wenn man da als Vater hingeht, in so ein Krisengebiet, ist das eine andere Situation, ein anderes Feeling, als wenn man sagt, ich habe da niemand, der auf mich wartet und der mich braucht in der Heimat?
Doch, das war furchtbar. Also für mich, mir ist letztens rausgerutscht, für mich ist die Trennung von Frau und Kind schlimmer als die Bomben, aber wir sind ja auch als Helfer immer privilegiert, wir sind ja nicht direkt in der Frontlinie. Nein, das ist schwierig.
Aber was sagt Ihre Frau?
Das ist schwierig. Das ist auch
die wusste, als sie geheiratet haben, dieser Tankred, der geht immer wieder und kommt immer wieder zurück, oder?
Genau, vor allem er kommt immer wieder zurück und das ist das große Versprechen, was ich auch versuche immer wieder einzulösen und bisher hat das auch mal geklappt. Natürlich können wir ja, die Verbindungen sind ja gut, wir können jeden Tag reden, wir können uns austauschen und das mildert dann so ein bisschen die Schwierigkeit und dann auch zu sagen, wir haben viele Gefahren, die sonst da sind, also Entführungen gibt es nicht in der Ukraine, der Straßenverkehr ist ziemlich sicher, es gibt keine schweren Erkrankungen jetzt wie Tropenerkrankungen, also es gibt viele Gefahren, die in anderen humanitären Krisenländern lauern, die es in der Ukraine so nicht gibt. Und insofern war es relativ sicher für mich, aber das ist halt schwer zu kommunizieren.
Dann reden wir doch auch über die Orte, wo es nicht so sicher war, aber zuerst Tom Waits. Der Tankred Stöbe und sie waren ja überall beinahe schon, wie es mir erscheint, magisch angezogen zu den größten Krisenherden dieses Erdballs, oder? Sie waren in Syrien, Afghanistan, Libyen etc. Was war eigentlich das Schlimmste?
Also schlimm...
Für Sie?
Ja. Also schlimm. Es ist in diesen Einsätzen... Es gab jetzt in diesen 20 Jahren, in denen ich das mache, gab es vielleicht so eine Handvoll von Situationen, die wirklich auch für mich beängstigend waren. Aber natürlich weiß ich auch oft gar nicht, wenn was Gefährliches passiert, weil wir ja nur das merken, was dann tatsächlich zu uns kommt. Also das meiste ist dann doch irgendwo beherrschbar. Aber Syrien war schon das Kniffligste. Da sind wir mal in einer Nacht dann bombardiert worden, das Haus, wo wir wohnten. Und wir dachten, das ist dann auch genau auf uns.
Waren das die Russen oder die Syrer?
Das war noch am Anfang, das war 2012. Und das waren syrische Panzer, die da in der Bergwelt in Idlib, da wo ja jetzt auch immer noch die...
Das ist immer noch nicht kontrolliert von der Regierung, genau. Dieses große Gebiet im Norden.
Genau, und da hatten wir den Auftrag, in einer Höhle ein Krankenhaus einzurichten, was schon natürlich auch eine
bizarre... Auftrag von wem?
Also wir machen ja immer, bevor wir irgendwo hinkommen, machen wir ein Erkundungsprojekt und klären, gibt es überhaupt medizinischen Bedarf, können wir hier unabhängig arbeiten, und haben dann mit syrischen Kollegen gesprochen in dieser Bergwelt, und die haben gesagt, wir können die chronischen Kranken versorgen, aber wir brauchen eben eine akute Kriegsversorgung auch von den Frischverwundeten, und geht mal in diese Höhle, weil das ist sicher vor dem Beschuss. Und dann sind wir in diese Höhle, und das war tatsächlich eine Höhle, die ja...
Wie groß war diese Höhle?
Nicht groß, das waren vielleicht so 40 mal 50 Meter.
Immerhin,
genau. Wir konnten, das war so ein zweigeschossig, im oberen Bereich haben wir dann so eine Notaufnahme eingerichtet mit so 8 Betten, wo wir dann Verbände und Wundversorgung machen konnten. In dem unteren Teil haben wir dann so ein aufblasbares Zelt eingebaut, was wir eben dann auch steril machen konnten, um da auch zu operieren.
Aber in der Höhle ist man sicher, oder nicht?
Relativ, also in der Zeit.
Eben, wenn Sie sagen, Sie wurden beschossen in der Höhle.
Genau, wir wohnten nicht in der Höhle, weil dafür war sie zu klein. Das heißt, wir wohnten außerhalb und haben fast jede Nacht auch den Ort gewechselt, um eben nicht verlässlich irgendwo lokalisierbar zu sein. Und dann in der einen Nacht, wo wir glaubten, das war so ein bisschen ein geschützter Ort, dachten wir, da sind wir sicher, aber dann sind da wirklich für eine halbe Stunde die Geschosse rechts und links von diesem Haus eingeschlagen, und das war pures Glück, dass wir da unversehrt raus
waren. Aber haben Sie das Gefühl, das hat man ja dann gelesen, dass da ganz bewusst Spitäler angegriffen wurden.
Genau, und das ist grausam, und das können eben auch, das wird oft vergessen, das können ja nur Angreifer machen, die eine Luftwaffe haben. Ne? Also das sind in der Regel gar nicht die lokalen Rebellen, weil die wissen, wie wichtig Krankenhäuser sind, auch für die eigenen Familien. Das heißt, dieser zynische, und das ist ja gegen alle Vereinbarungen des Völkerrechts, der Genfer Konvention, also Krankenhäuser sind geschützt, das sind Menschenrechtsverbrechen.
Aber das hat nicht funktioniert in Syrien, da gab es die Fassbomben auf Schulen, Krankenhäuser, Städte etc.
Genau,
da wurde alles einfach weggeputzt, genau. Was man an internationalen Vereinbarungen kennt, oder?
Weil, und das ist natürlich zynische Realität, eine Gegend, wo kein Krankenhaus mehr ist, da ziehen die Leute weg. Ne? Also das hat schon eine kriegsentscheidende Wirkung, ob in einer Gegend noch Verwundete, Verletzte, Kranke versorgt werden können oder nicht. Und wir sehen es ist nicht überall, aber wir sehen in den modernen Kriegen und Krisengebieten, also Afghanistan, Jemen, Syrien, Libyen, jetzt auch in der Ukraine. In der Ukraine jeden Tag, nach WHO-Angaben, jeden Tag werden mehr als 2 medizinische Einrichtungen bombardiert.
Gezielt von den Russen.
Das wissen wir immer nicht. Wir wissen immer nicht, wer dahinter steht. Aber
ja, es gibt nicht viele andere.
Es gibt nicht viele andere. Und das zeigt einfach, wie auch 2022 große internationale, langjährige unterzeichnete Vereinbarungen immer wieder gebrochen werden, weil Krieg eben alle Regeln außer Kraft setzt.
Also, das haben Sie dort überstanden. Und wie war das, wenn da der Beschuss wirklich heftig ist und es ist dunkel und man sieht nichts? Wie fühlt man sich da?
Wir saßen auf unserer Terrasse, wir mit syrischen Kollegen, wir hatten ein kleines Meeting, haben uns nochmal ausgetauscht, wer was am besten macht in der Bergwelt, und dann begann dieser Bombenhagel. Wir haben uns erstmal an die Hauswand geworfen und in einer kleinen Bombenpause sind wir ins Haus. Und wir hatten alle wahnsinnig Angst, also Syrer und wir internationalen Kollegen. Und dann in der nächsten Feuerpause haben sie gesagt, sie wollen zurück zu ihrem Krankenhaus, weil sie dachten, da kommen jetzt auch natürlich Verletzte an. Und wir haben dann einen anderen Unterschlupf für die Nacht gesucht. Und am nächsten Tag haben wir überlegt, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen hier evakuiert werden. Aber Evakuation hieß nachts zurückwandern in die Türkei über die Grenze.
Wandern,
ja. Da gab es keinen Airlift durch einen Helikopter oder so.
Nee, aber gab es da keine Jeeps oder so, mit denen man sich da bewegen konnte?
Also wir sind erst mit dem Auto nahe zur Grenze, aber dann, also es waren so zwei Stunden zur Grenze hin, dann zwei Stunden wandern über die Grenze. Das war auch alles natürlich nicht legal. Wir sind da nicht, da gab es keinen Zöllner an der Grenze. Das war eine grüne Grenze in die Türkei. Dann sind wir nochmal in der Türkei abgeholt worden von so Mittelsmenschen und dann insgesamt hat das 4 Stunden gebraucht, dieser Transfer. Mhm. Und dann in der Türkei, und es war ein bisschen bizarr, weil die Türkei ist natürlich ein schönes Urlaubsland, dann am nächsten Morgen da aufzuwachen an der Mittelmeerküste, ich musste mich immer wieder kneifen, dass ich sagte, ja, das ist das gleiche Leben, du warst eben noch im Krieg und jetzt bist du hier in der Mittelmeerküste.
Ja, Sie haben mal folgendes Zitat, haben Sie gemacht, jedes Mal, wenn ich in mein Luxusleben zurückkomme, fühle ich mich wie auf Drogen. Suchen Sie auch diese Droge?
Nein, geht mir auch jetzt so. Also die Ukraine fand ich jetzt nicht so gefährlich für mich persönlich oder für uns Mitarbeitende, aber dann da rauszukommen und zu sagen, ich habe dieses Projekt nicht nur überlebt, sondern es war auch ein sinnvolles Projekt, da habe ich den Eindruck, und es ist beides, es ist auf der einen Seite dieses Hochgefühl, aber dann auch natürlich zu sehen, die Schwierigkeiten, die wir hier haben, also auch in Berlin ein aufgeblähtes Notfallsystem, wo ein Notarzt mitten in der Nacht irgendwo zu Notfällen gerufen werden, die keine Notfälle sind, weil das falsch koordiniert wurde. Also wir machen hier ja viele Sachen wirklich überflüssig. Das ist dann was mich schon auch immer wieder auf den Boden bringt und aufregt.
Aber das mit der Droge hat mich doch etwas irritiert, weil ich war mal 1984 in Äthiopien während der großen Hungersnot und war in Mekele, in Tigray und habe Menschen verhungern sehen und bin dann zurückgekommen und war dann während Wochen beinahe in einem anderen Zustand, weil ich konnte nicht begreifen, diese Welt und die andere Welt, die existieren beide gleichzeitig und dass man das irgendwie nicht zusammenbringen kann.
Ja, das ist genau so und ich habe es auch irgendwann mal für mich kapiert, dass ich das auch nicht vereinbaren kann, sondern da muss ich einfach einen Schalter umlegen, da muss ich einen Softwarewechsel machen in meinem Gehirn, ein bisschen auch in der Seele und sagen, jetzt ist diese Realität wieder die gilt. Aber natürlich vergesse ich nichts, was davor war, aber das vergleichen zu wollen oder zu sagen, wir müssen jetzt hier noch uns irgendwo mehr angleichen, das ist hoffnungslos. Aber natürlich ist es wichtig, da immer wieder Brückenschläge zu versuchen und dann so wie wir es hier gerade tun, eben auch eine Brücke schlagen, um ein Verständnis zu werben, dass wir sagen, auch wenn wir hier im Moment viele Sorgen haben, steigende Preise, Inflation und alles, geht es uns hier relativ gesehen natürlich noch komfortabel gegenüber den Menschen in diesem Krieg.
Ich möchte noch ein bisschen insistieren, wenn Sie sagen, ich fühle mich wie auf Drogen, offenbar, das ist dann ein gutes Gefühl, die Drogen. Und um die Droge zu kriegen, müssen Sie zuerst in die Abgründe runtersteigen, immer wieder.
Ja, Herr Schawinski, so ist es ja. Ich mache das ja nicht wegen dieser Wirkung. Ne? Das ist ja so wie wenn Sie das ist sozusagen ein umgekehrter Hangover. Ich gehe ja nicht hin, um diesen Effekt hinterher zu haben, sondern ich gehe in diese Gebiete, um dort zu helfen und merke hinterher, dass es dann so eine schöne Phase dann folgt. Aber das ist ja, ich würde das ist so gar nicht verknüpft. Und das Wichtige ist die Hilfe vor Ort und das andere ist, was wir jetzt hier gerade kurz mal diskutieren.
Ja, trotzdem Ich studiere an dieser Frage rum, weil wenn Sie sagen, ich muss meinem Leben einen Sinn geben und machen was Gutes, sind ein Gutmensch, und dann ist die Frage, Sie machen was Gutes, aber Sie machen auch was Gutes für sich selbst. Das sind zwei Dinge und wie stehen die zueinander?
Genau, und das muss ich ja gar nicht ausschließen.
Also nee, sage ich auch nicht.
Also im Gegenteil, also ich das ist ja jetzt auch jetzt, Sie haben es angesprochen, mit einem kleinen Kind zu Hause, da sagen natürlich 9 von 10 Freunden oder auch Familienmitglieder, die sagen, Tanke, jetzt bleibst du mal schön in Berlin. Aber dass die Medizin, die ich in Berlin betreibe, die ja auch sinnvoll ist, ne, aber manchmal ist sie eben auch sehr nihilistisch.
Was heißt nihilistisch?
Naja, wenn ich von 10 Alarmen 8-mal umdrehe und sage, das war nichts für einen Notarzt.
Aber weshalb machen Sie denn das? Dann sind Sie ja eigentlich überqualifiziert.
Nein, das ist halt unsere Realität hier. Das ist unsere Realität. Wir leben in einem extrem gesättigten sozialen und medizinischen Umfeld.
Aber müssen Sie doch sagen, okay, dann müsste Médecins Sans Frontières schauen, dass in Berlin das besser organisiert ist.
Genau, die Macht haben wir noch nicht. Das müssten wir vielleicht tatsächlich mal. Aber ich glaube, ich hoffe ja irgendwann, also in Berlin ist es jetzt auch tatsächlich so dramatisch geworden, dass die Öffentlichkeit auch aufmerksam wurde und die Politik schreitet ein. Also ich hoffe, es verändert sich was. Aber wichtiger ist ja, dass wir versuchen, zu einer menschlichen, rationalen, guten Medizin wiederzukommen, die eben nicht so aufgeblasen ist. Ja, das ist ja, wir haben ja ein Medizinsystem, das ist auf der anderen Seite so unendlich teuer geworden. Und das muss es nicht sein, ne? diese Teuerung.
Eben, aber wie ist das? Ist man da nicht ein bisschen schockiert, wenn man sieht, das sind Luxusprobleme, mit denen ich mich da in einer Berliner Nacht auseinandersetzen muss, und auf der anderen Seite ist die Not so groß?
Genau, das ist es so. Und es gibt ja viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, sie kehren auch nicht zurück in ihre Ursprungsländer, sondern sie bleiben dann bei MSF.
Ah, ja?
Und ja. Die machen dann ein Projekt nach dem anderen und das ist ihr Lebensmittelpunkt.
Und das ist bei Ihnen nie Plan Ihrer Lebenserweiterung oder Fortsetzung gewesen?
Das ist schon auch immer wieder überlege ich, aber jetzt meine Frau, die auch Ärztin ist, die ist einfach gerne in Berlin und dort Ärztin, und mit dem kleinen Kind ist es jetzt auch nicht so leicht.
Ist klar, jetzt ist alles anders.
Genau, aber das ist schon auch, das ist auch für die Zukunft gar nicht ausgeschlossen, aber es gibt einfach verschiedene Modelle, wie Menschen humanitäre Hilfe betreiben, und es gibt schon auch das, also die meisten machen nur einen Einsatz, das ist schade, wir wünschen uns, dass die Menschen mehr, die mit uns, und die ja alle, die fast alle gute Erfahrungen mit Médecins Sans Frontières machen, dass sie dann nicht weitermachen. Dann gibt es welche wie ich, die es eben immer mal wieder machen, und dann die es eben auch dann nur kontinuierlich machen.
Was war die hoffnungsloseste Situation, die Sie angetroffen haben? Sie waren in so vielen Ländern. Syrien ist natürlich immer noch ungelöst, ganz klar. Das entwickelt sich nicht in eine gute Richtung, oder? Aber wie ist es in Afghanistan?
Afghanistan ist ganz, ganz schwierig, weil jetzt ja auch Milliarden von Hilfsgeldern nach dem Machtwechsel im letzten Jahr eingefroren sind. Nicht mehr da. Viele Organisationen haben sich aus dem Land zurückgezogen, weil
Médecins Sans Frontières kann noch arbeiten,
ja,
dort.
Wir können mehr machen. Wir haben unsere Programme ausdehnen können. Wir können auch mehr Afghaninnen und Afghanen einstellen, sogar Frauen. Das habe ich auch mit den Taliban direkt verhandelt. Ich habe ihnen gesagt, wir brauchen nicht weniger Afghaninnen, die mit uns arbeiten, sondern mehr. Und das haben sie geschluckt.
Und das war in den letzten Monaten, oder?
Das war unmittelbar
nach der
Machtübernahme. Das war im September, am 15. September 2021. Haben wir ein großes Meeting gehabt mit denen. Die haben uns sehr genau zugehört und das gesprochene Wort.
Und wie hat sich dann das Ganze entwickelt? Was sagen Ihre Kollegen, die jetzt noch vor Ort sind?
Die sagen auf der einen Seite, die Arbeit geht leichter. Wir schaffen es auch, mehr Patienten zu behandeln, weil jetzt eben tatsächlich, und das darf man auch mal sagen, es ist ja Frieden jetzt im Land. Es gibt für die Afghanen keine Beschränkung mehr, dass im Land sich zu
bewegen. Es gibt aber Anschläge von IS und so. Das gibt es dann doch wieder. Bomben, Selbstmordattentate und so weiter. Gibt es doch, also eine gewisse Unsicherheit bleibt bestehen.
Es gibt Unsicherheit, es gibt auch viele schlechte Nachrichten. Ich will das gar nicht jetzt loben. Nur für die Kranken, die bisher, also bis letztes Jahr, sich nicht bewegen können, die können jetzt sich frei im Land bewegen und eben wieder auch Krankenhäuser aufsuchen, was zu einer erhöhten, wir haben allein im September, jetzt in diesem September haben wir über 20.000 Patienten in unseren Notaufnahmen gesehen. Das heißt, wir sehen mehr Patienten, aber eben, weil sie vor allem auch wieder sich frei bewegen können.
Aber es heißt doch, die humanitäre Situation in Afghanistan hat sich massiv verschlechtert. Und das würde dem widersprechen eigentlich. Ja, mindestens in dem Aspekt, was die medizinische Versorgung entspricht. Aber die Ernährungssituation soll ja katastrophal sein.
Es ist nichts besser geworden seither. Ich sage jetzt nur als medizinische Organisation. Und die Medizin hat da natürlich eine Ausnahmesituation im Vergleich jetzt zur Pädagogik oder zu den Hochschulen oder dem Medien- oder Rechtssystem. Wir haben keine Probleme im Moment zu arbeiten. Aber natürlich sehen wir schwer mangelernährte Kinder. Wir sehen auch jetzt im letzten Monat hatten wir über 900 schwer mangelernährte Kinder. Das ist ein Anstieg von fast 50% im Vergleich zu den Vormonaten. Also trotzdem reden wir nicht von einer Hungersnot. Das können wir im Moment nicht sehen im Land. Aber es gab eben auch in den letzten 20 Jahren immer wieder Hunger. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt 20 Jahre Aufbau und florierendes Leben in Afghanistan war und jetzt geht alles den Bach runter. Da sind die ganzen Milliarden und Abermilliarden aus dem Westen im Land eben auch nicht bei der Zivilbevölkerung angekommen. Das ist zum größten Teil in der Selbstverteidigung investiert worden. Also da müsste eine kritische Aufbereitung auch mal sein von den westlichen Ländern, die sich im Land engagiert haben, weil da den zivilen Menschen ganz wenig abbekommen haben. Das ist im Grunde genommen tragisch, wie viel Geld da wirklich auch verschwendet wurde.
Hungersnot gibt es in Jemen, da waren Sie auch schon. Das muss da ganz schrecklich zu und her gehen zurzeit.
Genau, Sie sagten ja, welche Krisen sind mir besonders am Herzen. Und das ist tatsächlich auch der Jemen, weil der Jemen auch wahrscheinlich das Land ist, was am wenigsten internationale Aufmerksamkeit bekommt, weil es abgeriegelt ist.
Genau.
Es ist von zwei Ländern, von zwei Grenzen.
Es ist wirklich weit weg und viel weniger Menschen haben je Jemen erlebt, waren genau. Vor Ort und...
Aber
es ist ein großes Land.
Es ist ein großes, wunderschönes Land, aber die Menschen kommen eben auch nicht raus.
Ja.
Das nächste Land, Saudi-Arabien im Norden, ist der Erzfeind geworden. Die lassen niemanden mehr raus. Wir sehen ja kaum jemenitische Menschen in Europa, weil sie einfach das Land nicht verlassen können. Also viele Millionen Binnenvertriebene.
Ist da die Hungersituation?
Die ist auch schwierig. Wir würden auch nicht von einer Hungersnot, ne, das ist ja immer diese Begriffe, also Genozid, Hungersnot, das sind ja WHO heute klar, genau,
ja.
Klar definierte Begriffe, die dann auch Reaktionen nach sich ziehen und deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie sie verwendet werden. Aber Mangelernährung, schwere, auch ein völlig unzureichendes Gesundheitssystem im Jemen und natürlich auch immer noch eine fehlende politische Perspektive und zu wenig auch internationales Interesse an diesem Land. Es kommen ja auch keine Journalisten ins Land. Die gucken sehr genau, wer kommt da. Wenn das ein Arzt ist, ich kann da rein und raus, aber ein Journalist darf nicht ins Land. Insofern hören wir eben auch sehr wenig vom Jemen.
Wann kommt Ihr nächster Einsatz und wohin wird er Sie führen, Herr Stöber? Wissen Sie das schon?
Das weiß ich noch nicht. Das muss ich immer erst mit der Familie, dann mit meiner Klinik verhandeln.
Ja.
Und dann sage ich, okay, ich bin für den und den Zeitraum verfügbar. Und dann wird aktuell geguckt. Und das kann und das war auch in der Vergangenheit immer Zufall. Also das, ich habe mir die Kontexte nicht ausgesucht. Im Gegenteil, die Ukraine, das war, wo ich sagte, meine Frau wünscht sich einen Kontext, wo ich nicht hingehe. Das ist die Ukraine. Aber dann hat die Organisation inbrünstig mich gebeten, doch dahin zu gehen. Und dann haben wir das in vielen Gesprächen versucht, irgendwie zu klären. Also das ist immer sehr offen und sehr kurzfristig.
Herzlichen Dank, das war sehr eindrücklich. Kompliment für Ihr Engagement und weiterhin viel Erfolg und dass das alles gut ausgeht für Sie, für Ihre Frau und auch für Ihre Tochter. Letzter Titel noch, Herr Stöber.
Der letzte Titel ist von Jean Baez, Whistle Down the Wind, ein wunderbares Lied, auch von Tom Waits übrigens geschrieben, aber fantastisch interpretiert und Musik ist einfach, glaube ich, manchmal eine gute Nahrung, wenn vieles andere nicht mehr hilft.
Das ist der Doppelpunkt. Sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.